Herr, und ist so auch heute Morgen sind wir vor dir, wissen, dass du in unserer Mitte bist. Ich danke dir, dass wir dich jetzt zusammen anbeten dürfen, dich loben dürfen. Ich danke dir, dass wir von deinem Wort hören dürfen. Ich bitte dich, dass du Stefan segnest, ihm Vollmacht gibst, uns offene Ohren, das zu hören, was dir wichtig ist. Und ja, dass du heute Morgen einfach uns segnest, uns tiefer zu dir hinführst. Amen.
So, bin ich zu hören? Hannes? Ja, das klingt besser. Immer besser. Wunderbar. Ich hoffe, ihr habt alle eure Bibel heute Morgen dabei. Wir brauchen die tatsächlich wieder. Ist eine Bibelarbeit. Arbeit klingt ein bisschen blöd, ne? Aber Bibel klingt gut, hoffe ich. Wer keine Bibel dabei hat, hinten liegen tatsächlich noch welche. Die Maike hat mir gerade gesagt, sie hat hinten welche hingelegt. Bedient euch, holt euch eine Bibel. Ihr müsst diese Tage nicht ohne Bibel auskommen. Okay, dürft auch gerade noch kurz aufstehen und euch eine Bibel holen. So, Apostelgeschichte. Wir leben in einer gefallenen Welt seit dem Sündenfall. Und Gott möchte wieder eine Beziehung herstellen und hat Jesus in die Welt gesendet. Und die Apostelgeschichte beginnt dort, wo das Leben von Jesus auf dieser Erde aufhört und er in den Himmel fährt. Und dann geht es los, heilige Multiplikation. Und ich habe ein tolles Bild, das ist mir gekommen. Domino Day, solche Sachen. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Und ich dachte, hey, komm, haben Samuel gebeten, nochmal schnell ein Video rauszusuchen. Und das schauen wir uns jetzt mal an, weil ich finde, das ist ein richtig gutes Bild für die Apostelgeschichte. Gottes Wort läuft und es ist nicht mehr aufzuhalten. Es geht in alle Richtungen, wie ihr gleich sehen werdet, weg. Jetzt geht es gerade wieder zurück und in der anderen Richtung weiter. Und es läuft und es ist nicht mehr aufzuhalten. Und ich finde es einfach genial, da kann man stundenlang zugucken, ne? Und das ist heilige Multiplikation. Gottes Wort rennt durch die Welt, läuft durch die Welt, sagt die Bibel an einer Stelle. Kann man jetzt stundenlang zugucken. Okay, beenden wir das? Ja, ich weiß. Aber vielleicht lassen wir es irgendwann mal am Anfang vor der Bibelarbeit heute Nachmittag laufen. Das ist Andreas vielleicht ein bisschen verwirrt, aber genau. Wir sind immer noch am Anfang, beim Start. Wir wollen uns heute mit einem Text aus Apostelgeschichte 1 immer noch beschäftigen. Jetzt sagt er vielleicht, wow, Apostelgeschichte 28 Kapitel, wir hängen hier immer noch beim Start. Ich weiß nicht, Jamin, vielleicht kannst du es bestätigen. Also wenn der Start misslingt beim 100-Meter-Lauf, hast du, glaube ich, keine Chance mehr, oder? Jetzt sind wir nicht beim 100-Meter-Lauf, sondern beim Marathon, beim Ultra-Lang-Distance-Marathon oder wie auch immer mit der Apostelgeschichte. Aber trotzdem, der Start ist wichtig. Hier muss der Grundstein gelegt werden. Hier legt Jesus auch den Grundstein. Und deswegen habe ich bei der Einteilung der Bibelarbeiten mir gedacht, hey, wir müssen ganz besonders da, wo Jesus auch den Grundstein legt, uns damit auch besonders intensiv auseinandersetzen. Und deswegen sind wir heute bei dem Thema Himmelfahrt. Der Thema Himmelfahrt und dem König. Himmelfahrt und dem König. Christi Himmelfahrt. Also Weihnachten, ja. Kennt jeder hier in Deutschland. Ostern, okay, kennen wir auch noch. Gibt es ein paar Feiertage. Christi Himmelfahrt, puh. Also wenn ihr jetzt mal rausgeht und fragt, was ist denn an Christi Himmelfahrt passiert? Ich weiß nicht, wie viele euch da eine Antwort geben können. Also ich hoffe, ihr schon. Versteht mich nicht falsch, aber in Deutschland, weil in Deutschland, da ist es doch dann eher Vatertag, oder? Hätte ich jetzt auch nichts dagegen, weil ich bin auch Vater, aber wenn ich dann hier durch Langensteinbach gehe und dann da Jugendliche mit ihrem Bollerwagen durch die Gegend ziehen, dann denke ich, okay, schade. Echt schade. Also die sind erstens noch keine Väter, machen es trotzdem, ja. Mit ihrem Bollerwagen hier durch Langensteinbach ziehen und schade, weil es ist doch eigentlich was ganz anderes. Es ist Christi Himmelfahrt. Jetzt weiß ich auch nicht, wie es bei dir in der Gemeinde zu Hause aussieht, wenn du eine hast. Feiert ihr Christi Himmelfahrt? Habt ihr an diesem Donnerstag, außer der Reihe Donnerstag, Christi Himmelfahrt ist ja immer Donnerstag ein Gottesdienst? Wer feiert denn an Christi Himmelfahrt einen Gottesdienst? Mal die Hand hoch. Ich glaube, das sind ganz, ganz wenige. Und dabei ist Christi Himmelfahrt, und das werden wir heute sehen, und deswegen ist mir das Thema auch so wichtig, ein ganz, ganz wichtiges christliches Fest. Und wenn Christi Himmelfahrt nicht passiert wäre, wenn Jesus nicht aufgefahren wäre zum Vater, Oh, das können wir gar nicht vorstellen. Und ich glaube, du, wenn wir am Ende dieser Bibelarbeit sind, auch nicht. Wir lesen mal drei Verse aus Apostelgeschichte 1, drei Verse, wo genau diese Himmelfahrt beschrieben ist. Und die darf mal jemand von euch vorlesen. Mutige vor, gerne mit eurer Übersetzung, nicht hier vorne. Hier vorne habt ihr Luther. Wer mag es mal vorlesen? Laut und deutlich, ohne Mikro. Einfach lesen. Ich sehe es gar nicht. Du zeigst mir was. Ah, danke, ja. Genau, vielen, vielen Dank. Bei euch steht es vielleicht ein bisschen anders, in einer anderen Übersetzung, aber darum geht es. Jesus wird von den Jüngern weggenommen zum Vater und die Jünger gucken hinterher. Und dann sagen die Engel zu ihnen, hey, ihr braucht hier nicht hinterher gucken. Es geht weiter. Es geht weiter. Geht bitte nach Jerusalem, das hat euch Jesus gesagt. Und da geht's weiter. Jetzt geht's los. Das ist Himmelfahrt. Jetzt können wir sagen, oh, Himmelfahrt, Abschied nehmen, Jesus, da geht er hin, vergießt man Tränen, ich weiß nicht, wie es euch geht, am Dienstag oder nach so einer Jugendfreizeit, wenn ihr dann Abschied nehmen müsst, die Leute lang nicht mehr wiederseht, das ist ja jetzt nicht wirklich ein Zeitpunkt zum Feiern, oder? Feiern, oh, endlich nach Hause, cool, TBT ist fair. Ich hoffe nicht, da hätten wir was falsch gemacht, ja. Und so muss es doch den Jüngern doch auch gehen, die feiern bestimmt nicht. Und doch sind sie richtig glücklich, wie wir später noch sehen werden, dass Jesus das macht. Weil sie wissen, Himmelfahrt ist ein ganz, ganz wichtiges Ereignis. Die blasen keine Trübsal. Die hängen da nicht hinterher und sagen, oh, jetzt ist er weg und jetzt, oh Jesus, was wollen wir jetzt machen? Nein. Sie wissen, das war notwendig, weil Gott, weil Jesus es ihnen oft genug gesagt hat. Und dass Himmelfahrt ein ganz, ganz wichtiges Ereignis ist, das zeigen vier Dinge. Das zeigt Daniel, das zeigt Lukas, das zeigt die Wolke und es zeigen die Engel. Warum Daniel? Warum sagt oder zeigt uns Daniel, dass die Himmelfahrt ein ganz, ganz wichtiges Ereignis ist? Die Apostelgeschichte, die schildert uns diese Himmelfahrt aus einer Perspektive, der Perspektive der Jünger. Aber Daniel, im Buch Daniel, 600 Jahre zurück, 600 Jahre vor der Apostelgeschichte, schildert dieses Ereignis auch. Und zwar aus der Geschichte von Gott. Gott hat ihm ein Bild geschenkt, eine Vision geschenkt und da schildert uns Daniel genau diese Himmelfahrt aus einer ganz anderen Perspektive. Und da sagt Daniel, oder schreibt Daniel, ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn. Und gelangte zu dem, der uralt war, also der schon lange ist, der schon immer da war, also Gott, und wurde vor ihn gebracht. Und der, also Gott, gab Jesus ihm Macht und Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Jesus fährt in den Himmel und tritt seine Regierung an. Das ist ein Regierungsantritt. Gott übergibt ihm jetzt alle Macht der Welt. Überträgt er auf Jesus. Und Jesus setzt sich auf den Thron neben dem Vater und regiert. Und deswegen ist Himmelfahrt ein ganz bedeutendes Ereignis. Ich weiß nicht, wer bei der Herbst-TBD da war. Da, genau an dem Nachmittag, wo Keshi gepredigt hat, da ist die Queen gestorben. Und Keshi hat in seiner Bibelarbeit Beispiele gebracht von der Queen. Und die Queen ist gestorben, ja. Passiert manchmal, ja, wenn man hier vorne ist und konnte er auch nichts für. Ich fand es nur witzig, weil ich hatte das schon mitbekommen und er bringt immer die Queen als Beispiel. Ich so, wo, die gibt's nicht mehr. Die ist jetzt beim Herrn, war auch Christin, ja. Hat auch an Gott geglaubt, ist ihm nachgefolgt, ganz bewusst. Hat es auch bezeugt. Und jetzt ist Charles an der Macht. Und er ist auch schon König. Aber seine Inthronisation, die wird erst noch geplant, weil es gibt ein Mega-Event. Vom 6. bis 8. Mai wird gefeiert. Und da wird er dann hier richtig eingesetzt als der König. Und wahrscheinlich ist ganz England, die nehmen sich alle Urlaub, die haben alle frei und feiern Charles und setzen den da rein. Also bei allem Respekt vor Charles. Es geht hier um Jesus. Jesus tritt die Regierung an. Christi Himmelfahrt ist ein Fest zum Feiern für uns Christen. Weil jetzt Jesus sich auf den Thron setzt und regiert. Eine kleine Anmerkung noch zu dem Begriff Menschensohn, der hier auftaucht. Der Menschensohn, damit ist klar, damit ist Jesus gemeint. Aber das ist nicht der Sohn von einem Menschen, sondern das ist der Sohn des ewigen Vaters, der Mensch wurde. Das ist ein Titel. Ja? Das ist nicht der Sohn eines Menschen. Wenn in der Bibel an mehreren Stellen das Wort Menschensohn auftaucht, dann ist damit der Sohn des ewigen Vaters gemeint, der Mensch wurde. Ein Mensch, der so ist, wie er ursprünglich gemeint war von Gott. Nämlich ohne Sünde, ohne Trennung von Gott. Und es ist eben nicht der Sohn eines normalen Menschen. Ja, ganz wichtig, Menschensohn in der Bibel, das ist ein Titel. Aber nur so viel am Rande und es ist natürlich Jesus damit gemeint. Das als kleiner Exkurs. Hebräer 1, Vers 3 schreibt es auch wunderbar, was da passiert bei der Himmelfahrt. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit. Jesus ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Ja, Jesus hat sich auf den Thron gesetzt. Die Himmelfahrt bedeutet Regierungsantritt von Jesus. Ist euch das bewusst? Lukas sagt uns auch oder macht uns auch deutlich darauf aufmerksam, dass die Himmelfahrt ein ganz wichtiges Ereignis ist. Warum? Wir haben gestern gehört, Lukas hat zwei Teile, nämlich einmal das Evangelium und der zweite Teil ist der Apostelgeschichte. Und wir haben gehört, Lukas schreibt es beides an den Theophilus. Das heißt, der gleiche Autor, der gleiche Adressat. Und was macht Lukas? Lukas berichtet uns zweimal von der Himmelfahrt. Der schreibt es als allerletzten Punkt, jetzt bin ich zurückgegangen, der schreibt es als allerletzten Punkt in seinem Evangelium, könnt ihr nachlesen, Lukas 24. Und er beschreibt es da als Schlusspunkt, denn es ist in erster Linie erstmal ein Schlusspunkt. Das Leben und Wirken von Jesus in Menschengestalt auf dieser Erde ist vorbei. Aber er beschreibt es nochmal bei uns in der Apostelgeschichte als Doppelpunkt, nämlich jetzt geht erst richtig was los. Jetzt geht die Post ab. Jetzt geht's los. Jetzt gehen die Apostel, jetzt gehen die Jünger in die Welt und erzählen das Evangelium weiter. Ein Doppelpunkt. Man könnte sich fragen, Lukas, warum machst du das? Vielleicht war das der Grund, dass er sagt, ja, ja klar, das Wirken Jesu von Evangelium, da geht's ja um Jesus. Und jetzt ist er in den Himmel gefahren, das Wirken von Jesus ist vorbei. Aber jetzt mit der Himmelfahrt hat was Neues begonnen. Jetzt beginnt das Zeitalter der Gemeinde, jetzt geht's los, jetzt geht das Evangelium in die Welt, wie bei diesem Domino-Event. Wumm, es ist nicht mehr zu stoppen, bis heute, 2000 Jahre nicht zu stoppen, dieses Wort. Und was wurde versucht, das Wort zu stoppen? Und heute erleben wir gerade da, dass ganz viele Menschen zum Glauben kommen, wo Verfolgung herrscht, wo es verboten ist, über Gott zu reden. China zum Beispiel. Da erleben wir, dass ganz viele Menschen zum Glauben kommen. Und das ist ganz, ganz spannend. Gottes Wort ist unaufhaltsam. Das ist ein Doppelpunkt. Können wir auch nochmal nachlesen, Johannes 16, die Verse 7 bis 11. Könnt ihr euch aufschreiben, könnt ihr gerne mal nachlesen. Ich überspringe das jetzt. Und einen ganz entscheidenden Vers, den möchte ich aber noch mit euch machen, ist Johannes 14, Vers 12. Da sagt Jesus nämlich was mega Spannendes. Da sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Das heißt, Jesus sagt hier, hey, ich habe große Werke hier auf dieser Welt getan, aber ihr werdet noch viel größere tun. Wow. Wir werden größere Werke tun als Jesus. Wie ist das gemeint? Naja, Jesus war Gott in einem Menschen. Er hatte einen Mund, hatte zwei Beine, zwei Arme und hatte 3 Jahre auf dieser Erde. Wenn er zum Vater geht, hat er kurz vorher gesagt, dann schickt er uns den Heiligen Geist. Und dafür muss er aber erst zum Vater gehen, Himmelfahrt. Und schickt er uns den Heiligen Geist. Und dann haben wir gestern gehört, gibt es viele mobile Tempel, die Gottes Wort in die Welt hinaustragen. Dann wirkt Jesus durch den Heiligen Geist in euch allen. Und dann hat er plötzlich nicht mehr nur zwei Füße und zwei Hände und einen Mund, sondern dann hat er hunderte, tausende Füße, Hände und Münder, die von ihm zeugen, die Gottes Wort in die Welt raustragen. Vielleicht hat er das damit gemeint. Und vor allen Dingen viel mehr als 3 Jahre haben wir zur Verfügung. Wir tragen jetzt schon seit 2000 Jahren Gottes Wort in die Welt hinaus. Der dritte Punkt, warum Himmelfahrt wichtig ist, den zeigt uns die Wolke. Immer wenn in der Bibel eine Wolke auftaucht, dann ist das ein Zeichen von Gottes Gegenwart. Es gibt ja so Konkordanzen, ja, da ist so ein praktisches Stichwortverzeichnis in der Bibel und da könnt ihr mal eine nehmen, in der Bibliothek gibt es auch welche, und schlagt mal Wolke nach. Und dann findet ihr alle Bibelstellen, wo eine Wolke auftaucht. Ich habe euch jetzt mal exemplarisch 2 Stück mitgebracht. Aber ihr werdet bei allen Bibelstellen sehen, hey, Wolke ist immer das Zeichen für die Präsenz Gottes. Das sehen wir in 2. Mose 16, Vers 10. Und als Aaron noch redete zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, wandten sie sich zur Wüste hin und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erschien in der Wolke. Auf dem Berg der Verklärung, Matthäus 17, Vers 5. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Und bei uns bei der Himmelfahrt genauso. Die Wolke taucht auf. Wir haben es vorhin gelesen, Apostelgeschichte 1. Die Wolke taucht auf, Gott ist präsent, er ist da. Er kümmert sich darum. Es ist ein ganz wichtiges Ereignis in Gottes Heilsgeschichte, dass sein Sohn jetzt zu ihm kommt, dass jetzt Jesus die Regierung antritt. Und die Engel. Ja, auch die Engel zeigen uns, hey, es geht hier um ein ganz, ganz wichtiges Ereignis. Immer dann, wenn die Engel auftreten, passiert etwas entscheidend Wichtiges in der Bibel. Ich habe euch hier auch mal ein paar Beispiele gebracht. Also die Bibel sagt uns bei Jesus Geburt, oh, Tatsache, da waren auch eine ganze Menge Engel unterwegs. Das fing ja schon vor der Geburt an, beim Zacharias schon, der Engelsbesuch bekommt. Dann die Maria, dann die Hirten und so weiter. Bei Jesus Gefangennahme, da sagt Jesus, hey, ich könnte jetzt ein paar Legionen Engel rufen. Die stehen alle hier bereit, einsatzbereit. Die wachen darüber, dass sich Gottes Plan minutiös erfüllt. Es passiert nichts, was Gott nicht möchte. Bei Jesu Auferstehung, klar, das leere Grab, der Engel, der da thront. Und tatsächlich bei der Himmelfahrt. Bei der Himmelfahrt haben wir es doch auch gerade gelesen, ne? Die Engel, die den Jüngern sagen, hey, es geht weiter. Geht nach Jerusalem. Jesus wartet, Jesus ist schon da. Er wartet. Er möchte euch den Heiligen Geist schenken. Das heißt, wir haben ganz viele Hinweise, Indizien darauf, dass die Himmelfahrt ein ganz, ganz besonderes Ereignis ist und dass wir da keine Trübsal blasen müssen, dass Jesus weg ist, sondern dass wir das feiern können. Wir können Himmelfahrt feiern. Und in Lukas 24 heißt es deswegen, Lukas 24, wo Lukas auch nochmal von der Himmelfahrt berichtet, und es geschah, als er sie segnete, da schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber fielen auf den Boden flenden und waren traurig. Nein, sie aber beteten ihn an, kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude. Die waren happy. Die hatten eine große Freude und die waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Die haben ihn angebetet. Die waren voller Freude, sind die da weggegangen. Jesus ist gerade weggegangen. Und die gehen voller Freude nach Jerusalem. Die haben sich gefreut. Freude. Und darum soll es heute gehen. Warum freuen sich die Jünger? Ich habe euch 3 Punkte mitgebracht. Freude, weil Jesus regiert. Freude, weil Jesus beim Vater für dich und für mich eintritt. Und Freude, wir haben es im Text gelesen, weil Jesus sagt, die Engel sagen es den Jüngern, Jesus wird wiederkommen. Das sind Gründe, über die wir uns freuen können. Und ich hoffe, euch geht es am Ende auch so, dass wir uns über so ein Ereignis freuen. Eine Bibelstelle von Paulus. die auch noch mal ein bisschen beschreibt, was an Himmelfahrt passiert ist. Epheser 1, die Verse 19 bis 23. Wer mag mal vorlesen aus seiner Übersetzung? Epheser 1, 19 bis 23. Freiwillige vor. Ich muss mal was trinken. Freiwillige vor? Traut euch, war da eine Meldung? Leute. Also gut. Dann, ja, danke, super. Eine Textstelle, die wunderbar diesen Himmelfahrtstag beschreibt. Jesus setzt sich an die Regierung und er ist der Chef über alle Mächte, über alle Gewalten, über alles, was Autorität besitzt, über alles, was herrscht, über alles, was Einfluss hat, über alles, was Rang und Namen hat. Jesus ist der Herr über alles. Und wir, die Gemeinde, sind sein Leib. Kretschmann, das ist ein Begriff, oder? Zumindest wenn er in Baden-Württemberg lebt, Kretschmann, Ministerpräsident, hat er Macht? Ja, ne? Also ich glaube, wenn der sich mit seiner Kultusministerin zusammensetzt und sagt, hey, ich würde gerne mal wieder Samstagsschule einführen und die sagt ja, dann freut ihr euch nicht, oder? Also ein bisschen Macht hat er. Früher gab es Samstagsschule, nur mal so am Rande, ne? Ja, also zu meinen Zeiten gab es noch Samstagsschule. So alt bin ich schon. Okay, Scholz. Wer es nicht weiß, Scholz, Bundeskanzler, der Olaf. Olaf hat der Macht. Ist der mächtiger als Kretschmann? Ja, ne? Wie mächtig ist er, so weltweit gesehen? An wie viel der Position würde er dann einschätzen? Also ich habe mal nachgeschaut, wird ja mal bewertet, wer ist der mächtigste Mensch der Welt. Olaf Scholz steht an vierter Position. So, wer jetzt die drei Personen davor nennt, der kriegt ein Eis. Also, wer nennt mir die drei Personen davor? Ja, sag mir drei Namen. Ich will drei Namen von einer Person haben. Ja? Ja, musst du nur Eis bieten, dann melden sie sich. Also, ja? Nein, leider falsch. Ja? Ja, genau. Joe Biden, also an Nummer drei ist Putin. An Nummer zwei ist Joe Biden, auch weil er Amerika ja ein demokratisches Land ist, sondern Nummer eins ist Xi Jinping oder wie auch immer der Chinese ausgesprochen wird. Ja, der ist ja mehr oder weniger ein Alleinherrscher, der König über China, ja, muss man ja sagen. Alle Gegenstimmen werden platt gemacht. Ja, also es ist der mächtigste Mann der Welt. Also du kannst nachher zu mir kommen, kriegst ein Eis, musst du dran denken. Ja, genau. Und jetzt lesen wir hier. Sorry, Putin, Joe Biden, Xi Jinping. Jesus ist der Macht über alle Autoritäten. Wenn Jesus was nicht möchte und dem die Nase nicht gefällt von dem Xi Jinping, dann kann er machen, was er will. Jesus ist mächtig. Und ich glaube, in unserem Leben ist es oft so, dass wir Jesus viel zu klein denken, viel zu klein glauben. So der Wanderprediger, der Wunder getan hat, gute Reden geschwungen hat und jetzt ist er halt weg. Und da würde ich mir manchmal das wünschen, dass der Vorhang aufgezogen wird und wir sehen, wie Jesus auf dem Thron sitzt und regiert. Und ich glaube, das wird unserem Glauben einen richtig großen Antrieb geben. Kennt ihr die Geschichte? So viel zum Thema Geschichten. Eine meiner Lieblingsgeschichten, Elisa. Elisa und sein Diener. Der Diener guckt raus und sieht lauter Feinde, lauter Gegner, lauter Menschen und Männer, die ihn platt machen wollen. Und sagt, hey, keine Chance, wir kommen hier nicht lebend raus. Was macht Elisa? Ganz relaxed. Oh, Herr, öffne ihm mal die Augen. Und Gott macht das. Gott öffnet dem Diener die Augen. 2. Könige 6, könnt ihr nachlesen. Und was sieht er? Er sieht Gottes Bodenpersonal. Und hat auf einmal gar keine Angst mehr. Und er weiß, okay, ja, genial. Und das würde ich mir manchmal für uns wünschen, dass wir so den Vorhang aufmachen können und sehen, wie Jesus da auf dem Thron sitzt und regiert. Nur ein Blick auf den Thron Gottes. Was soll schiefgehen, wenn er in der Macht ist, wenn er regiert? Was soll denn dann schon passieren können? Jesus ist der Herrscher über die ganze Welt. Was ist ihm zu groß? Nichts ist ihm zu groß. Aber in unserem Leben sieht das oft anders aus, ne? Dann stellen wir uns Fragen, hey, warum, Jesus, wenn du regierst, warum gibt es denn dann Corona? Warum den Krieg in der Ukraine? Warum diese ganzen Auseinandersetzungen in Israel? Und da brauchen wir gar nicht mal in die Weltgeschichte schauen, da können wir ja schon in unser eigenes Leben schauen, oder? Warum geht es mir denn so schlecht? Warum bin ich denn jetzt krank? Warum die Depression? Warum die Diagnose? Warum, warum, warum? Weil wir uns die Regierung von Jesus oft ganz anders vorstellen. Weil wir oft ganz andere Vorstellungen haben von dem, wie Jesus regieren müsste, oder? Wir stellen uns vor, hey, da müsste doch alles super sein. Da dürfte es doch keinen Streit mehr geben. Aber so ist es nicht und das hat uns Jesus in seinem Wort auch nicht versprochen. Jesus ist dabei, seinen Plan, den er mit dieser Welt hat, das Ziel haben wir gestern gesehen, er ist dabei, seinen Bauplan für sein Reich umzusetzen. Hier auf dieser Erde mit uns. Und im Übrigen, die Apostel, die 11 plus Matthias plus Paulus, wenn wir den außerbiblischen, ich betone außerbiblischen, den außerbiblischen Überlieferungen glauben, dann ist ein einziger dieser Apostel eines natürlichen Todes gestorben. Alle anderen sind für ihren Glauben hingerichtet worden. Die waren so motiviert, die sind so losgezogen, dass es ihnen komplett egal war. Die haben Stephanus erlebt, die haben alles erlebt und haben gesagt, ja, ich setze mein Leben, ich will nichts anderes als Jesus. Und wenn ich für Jesus sterben muss und dann bei ihm bin, was übrigens viel besser ist, sagt Paulus, dann will ich das tun, weil mein irdisches Leben, das ist ein Nichts, da habe ich vor nichts Angst und bekenne Jesus, bis ich dann irgendwann bei ihm bin. Nur Johannes, der uns die Offenbarung geschrieben hat, der ist eines natürlichen Todes gestorben, wenn wir, wie gesagt, unter Vorbehalt außerbiblischen Berichten glauben. Gott hat einen Plan und den setzt er um. Und in der Literatur oder wenn man sich da so einliest in dieses Thema, da wird oft ein Bild gebraucht, das kommt jetzt hier nicht so gut rüber, das ist der Bild von so einem Teppich. Ja, wenn man sich die Rückseite anschaut, dann ist da nur Chaos, Durcheinander, Wirrwarr. Und das ist das, was wir sehen. Da sieht man nicht, dass da was Gutes bei rumkommt. Aber später einmal, wenn wir bei Jesus sind oder vielleicht sogar schon auf dieser Erde, dürfen wir erleben und dieses Bild sehen, was dabei rumkommt. Ich habe kein besseres Bild gefunden, aber ich habe was Besseres gefunden. Ein Film. Den wollen wir uns jetzt anschauen. Mal gucken, ob es heute klappt. Genau. Ohne Ton, da kann ich ein bisschen was zu sagen. Es geht um einen Maler, einen Speedpainter. Ja, wird als großer Star angekündigt, hat 90 Sekunden Zeit. 90 Sekunden Zeit, ein Bild zu malen. Und er wird als großartiger Maler angekündigt und ihr seht, die Jury sitzt da und denkt, was macht der da? Will der uns verarschen? Ist doch kein Bild, was der macht. Man kann doch gar nicht erkennen, was der malt. Einer der Jurymitglieder sagt später, ey, ich dachte, es wäre eine komische Kartoffel, die du da malst. Ja, so eine verrückte Kartoffel. Anderer sagt, es ist Müll gewesen, hat er gedacht. Und keiner erkennt, was dabei rauskommen soll. Und so ist es für uns, wenn wir in die Welt schauen. Wir können Gottes Plan oft nicht erkennen. Das heißt aber nicht, dass da kein Plan dahinter steht, denn wir werden gleich sehen, was passiert. Die Zeit läuft ab, er kriegt immer mehr Druck gemacht von der Moderatorin. die werden immer verzweifelter, die Jury, und werden, ziehen es immer mehr ins Lächerliche und denken, oh, das ist ja, also das verstehe ich jetzt nicht, und was macht er da, sind total komisch, und ihr werdet gleich sehen, was passiert, wenn er das Bild dreht. Genialer Moment, so ein Aha-Moment. Ihr seht, die Zeit ist abgelaufen, er ist fertig und jetzt dreht er das Bild. Und die Leute, die applaudieren ihm, Standing Ovations. Und ich glaube, so ist es ein Stück weit auch bei uns. Ein Stück weit auch bei uns. Wir stehen da, Jesus regiert. Wir gucken in die Welt und denken, Jesus, du regierst doch. Wieso passiert das denn alles? Wieso denn? Ich verstehe das nicht, Jesus. Genauso wie die Jury. Wir verstehen das nicht. Die Zuschauer, sie verstehen das. Was soll denn das? Das soll ein super Maler sein. Also da ein bisschen kann ich auch. Und am Ende dreht der Künstler das Bild rum. Und wir denken, wow, Jesus, wie konnte ich nur zweifeln an dir? Wie konnte ich nur zweifeln an dir? Ja, du hattest wirklich einen genialen Plan. Und es gab offensichtlich keinen besseren, um zum Ziel zu kommen mit dieser Welt. C.S. Lewis, der hat nicht nur Narnia geschrieben, C.S. Lewis hat mal gesagt, Gott flüstert in unseren Freuden, er spricht in unserem Gewissen, in unseren Schmerzen ruft er aber laut. Sie sind ein Megafon, eine taube Welt aufzuwecken. Spannender Satz, über den man nochmal nachdenken kann. Offensichtlich ist es so, wenn es uns schlecht geht, dann gehen wir auf einmal zu Jesus. Wenn es uns gut geht, dann ist er auf einmal nebensächlich. Aber Jesus regiert. Paulus drückt es einmal so aus, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Ja, Jesus hat uns hier auf dieser Welt nicht versprochen, dass es uns gut geht. Er hat nicht versprochen, dass wir alle durchkommen und leben. Keshi wird uns noch von zwei Leuten berichten. Hammer. Ja, aber Gott hat einen Plan. Und er führt den Plan aus und am Ende werden wir da sein und staunend dastehen, dieses Bild anschauen und sagen, ja Herr, das ist es. Du regierst. Und auch wenn wir das heute noch nicht so sehen in dieser Welt und in unserem persönlichen Leben vor allen Dingen. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, wie du hier sitzt. Wenn du das in deinem persönlichen Leben nicht siehst, dann lass dir das zugesagt sein. Auch in deinem Leben regiert Jesus. Und auch über deinem Leben regiert Jesus. Ihr seid noch recht jung. Mir fehlt jetzt leider die Zeit, sonst könnte ich euch ein paar Geschichten erzählen aus meinem Leben, wo ich auch erst im Nachhinein gesehen habe, wow, Jesus hat es doch wieder gut gemacht. In der Situation selber dachte ich, Jesus, was soll das jetzt? Ich verstehe es nicht. Und am Ende konnte ich sagen, hey, ja, genial, Jesus, hast du gut gemacht. Vielleicht hast du ja auch schon in deinem jungen Leben sowas erlebt. Dann könnt ihr das nachher in der Kleingruppe euch austauschen, euch erzählen. Das ist ganz, ganz wertvoll, weil es vielen auch so geht. Ich hatte ja letztes Jahr hier an der Stelle einiges berichtet. Ich könnte mich auch gerne ansprechen, wenn ihr das wissen wollt. Aber jetzt gehen wir weiter. Der zweite Punkt, Freude, weil Jesus beim Vater für uns eintritt. Wenn Jesus nicht auf den Thron gegangen wäre und neben seinem Vater sitzen würde, dann könnte er nicht für dich und mich beim Vater eintreten. Hebräer 4, 14 bis 5, 1. Bevor ich jetzt noch ein Eis verliere, lese ich es selber. Weil wir denn einen großen Hohenpriester haben, heißt es hier, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, Himmelfahrt, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte leiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Das heißt, hier steht nichts anderes. Jesus ist auch versucht worden. Jesus war Mensch, der weiß, was es heißt zu leiden. Karfreitag, Jesus hat gelitten. Und Ostersonntag dann, hey, cool, Jesus ist auferstanden. Jesus weiß, was es heißt, für dich zu leiden. Und deswegen, Vers 16, darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Ein hoher Priester ist jemand, der aus dem Kreis seiner Mitmenschen herausgerufen und für seine Mitmenschen eingesetzt wird mit dem Auftrag, jetzt kommt's, vor Gott für sie einzutreten. Also, wir haben alles von Himmelfahrt hier. Das fängt an, 4,14, die Himmelfahrt. Jesus war Mensch, er kann mitleiden, mitfühlen, er hat es erlebt. Er weiß, was es heißt, Mensch zu sein. Und er ist jetzt beim Vater, 5, Vers 1, um für dich und für mich vor dem Vater einzutreten. Weil er weiß, was es heißt, Mensch zu sein. Wow. Wir Menschen, wir sind getrennt von Gott gewesen und viele sind es auch heute noch. Und da braucht es eines Vermittlers. Du kannst heute auch nicht im Ukraine-Konflikt Putin und Zelensky an einen Tisch setzen, das geht nicht. Die fangen sich da an zu kloppen. Du musst jemanden da hinsetzen, einen Vermittler, der vermittelt. Und es liegt nicht an Gott, es liegt an uns, dass es einen Vermittler nötig hat. Gott ist die Liebe. Aber wir brauchen den Vermittler zu Gott. Und das ist Jesus. Und das ist gut, dass jetzt so durch die Himmel, wie es hier heißt, ne, durch die Himmel zu Jesus, zu seinem Vater gegangen ist und jetzt für uns dort eintritt, weil er weiß, wie es uns geht. Jüngling zu Nein, Lukas 7. Da sieht Jesus, wie der Sohn von der Witwe aus der Stadt getragen wird. Und dann heißt es, wortwörtlich übersetzt, und es drehte ihm den Magen um. Er hat mitgelitten mit dieser Frau. Die Altersvorsorge, ihr Sohn war gestorben, sie war eh schon Witwe, hatte den Mann verloren. Und es drehte ihm den Magen um. Er kann mitfühlen mit uns. Er kann mitfühlen mit dir in deiner Situation. Er kann mitfühlen. Er weiß, was es heißt zu leiden. Und es drehte ihm den Magen rum. Und deswegen ist er jetzt beim Vater und tritt für uns und für dich und für mich dort ein. Das lesen wir auch in 1. Johannes 2, also dem Johannesbrief. Meine Kinder, wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Wenn du sündigst, wenn du schuldig wirst, dann ist Jesus beim Vater und sagt, hey, auch dafür habe ich bezahlt. Auch dafür bin ich ans Kreuz gegangen. Dem ist vergeben. Du kannst zu Jesus kommen und sagen, vergib mir. Und er, ja, ich habe schon mit Gott gesprochen darüber. Schon geklärt. Er ist der Fürsprecher für dich beim Vater. Ohne Himmelfahrt keine Chance. Und deswegen dürfen wir uns freuen, dass Jesus sich auf den Thron gesetzt hat zum Vater. Oder Römer 8, 34. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Nichts. Rhetorische Frage, nicht? Nein, dann kann uns nichts mehr trennen. Wow. Was für geniale Verse. Der dritte Punkt, damit wir pünktlich zum Ende kommen. Freude, weil Jesus wiederkommt. Kleine Werbeunterbrechung. Ich mache morgen Mittag einen Workshop. Wer also wissen will, was alles passiert von heute bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus wiederkommt, und darüber hinaus, der darf dann zu mir in den Workshop kommen. Jetzt gucken wir uns das nur ganz, ganz kurz an. Ja, wir gucken uns morgen einfach dann ein bisschen detaillierter an, was passiert dann alles. Was sagt denn Gottes Wort über die Zeit, bis er wiederkommt, bis wir eine neue Himmel und eine neue Erde haben? Schauen wir nochmal in den Text, den wir gelesen haben, ganz am Anfang, Apostelgeschichte 1, Vers 11. Da steht, Jesus wird wiederkommen. Das ist das, was die Engel zu den Jüngern sagen, zu den Aposteln, ne? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen. Und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Nämlich mit der Wolke. Mit der Wolke. Offenbarung 1, Vers 7. Und er wird wiederkommen. Auf den Wolken wird er kommen und alle werden ihn sehen. Auch die, die ihn durchbohrt haben. Sein Anblick wird alle Völker der Erde in Schrecken und Trauer versetzen. Ja, Amen, so wird es sein. Auch die, die heute nichts mit diesem Jesus zu tun haben wollen, auch die, die ihn ablehnen, auch die, die gegen ihn sind und ihn fertig machen wollen, die werden sich ihm stellen müssen. Die kommen nicht daran vorbei, sich ihm gegenüberzustellen. Und wir lesen in Gottes Wort, eines Tages werden sich alle Knie beugen, und kein einziges wird mehr stehen bleiben. Alle werden sich vor ihm beugen. Jesus muss noch was klarstellen. Sein erstes Kommen an Weihnachten in Windeln. Sein zweites Kommen in Gottes mit der Wolke, mit Gottes Herrlichkeit. Sein erstes Kommen Schwachheit, das kleine Baby. Sein zweites Kommen Macht und Herrlichkeit. Sein erstes Kommen hinein in so einen Provinzort Bethlehem, ganz kleines Kaff. Und jetzt heißt es, alle Augen werden ihn sehen. Das erste Kommen als der Menschensohn, hatten wir vorhin. Und jetzt als der Herrscher über alles. Als der, man nennt es auch Pantokrator, ja, der Allherrscher. Damals heißt es, sein Tod und so weiter, zu irdischen Zeiten, Jesaja 53, nicht er war hässlich als Person, sondern wie er behandelt wurde und so, und sein Tod war hässlich, und dieses Mal kommt er wieder verherrlicht. Sein erstes Kommen, er wurde verworfen, er wurde abgelehnt, und jetzt rehabilitiert er sich, jetzt kommt er als der Herrscher über alle. Sein erstes Kommen hat die Schuldfrage geklärt, wir haben Vergebung. Sein zweites Kommen, da wird die Machtfrage ein für alle Mal endgültig geklärt, weil dann müssen sich auch die Mächtigen dieser Erde und auch der Fürst dieser Welt, 2. Korinther 4, Satan, beugen, seiner Macht beugen und haben nichts mehr zu sagen. Erste Kommen, die Gemeinde beginnt, und wenn er wiederkommt, das schauen wir uns dann in meinem Workshop an, neue Himmel und neue Erde, die uns verheißen, die uns versprochen sind. Freude. Hey, Himmelfahrt ist ein wichtiges Fest und wir dürfen uns freuen. Wir dürfen uns freuen, weil Jesus regiert. Weil wir wissen dürfen, irgendwann wird Jesus das Bild drehen und wir werden ihm applaudieren und ihm zujubeln und sagen, hey, genial. Freude, weil Jesus für dich und für mich beim Vater eintritt und sagt, ja, auch dafür bin ich ans Kreuz gegangen. Weil er dein Leid versteht und weiß, wie es dir geht, weil er auch Mensch war. Und Freude, weil wir wissen, das Ende steht fest. Das Ende steht fest. Die Jada hat es vorhin erzählt. Jesus ist der Sieger. Das steht fest. Die Engel sagen es, der kommt wieder. Das wird so sein. Und Jesus hat bisher alle seine Versprechungen erfüllt. Und das waren einige. Das waren einige Verheißungen aus dem Alten Testament, die er erfüllt hat. Und er wird auch das erfüllen. Und darüber dürfen wir uns freuen, dass wir wissen, wir werden einmal bei ihm sein, wir werden einmal sehen, wie sich das Bild dreht und wie Gottes genialer Plan aufgegangen ist und ihm zujubeln. Und darüber können wir uns heute schon freuen. Und deswegen heißt es in Lukas 24, weil Jesus ihnen das in den 40 Tagen, die er noch als auferstanden auf der Erde war, einen tollen Bibelkurs gehalten hat und weil sie genau Bescheid wussten, was passieren wird, deswegen können die voller Freude nach der Himmelfahrt nach Jerusalem gehen und ihn anbeten. Freust du dich? Freust du dich über die Himmelfahrt? Ich möchte gerne zum Abschluss noch mit uns beten. Himmlischer Vater, und so kommen wir vor deinen Thron, weil wir es dürfen, weil wir frei sind von Schuld, weil du für uns ans Kreuz gegangen bist und sagen dir ganz, ganz herzlich Danke. Danke, dass du Mensch geworden bist, dass du weißt, wie es uns geht, wie wir fühlen, wie wir leiden hier auf dieser Welt. Aber auch danke, dass du dich auf den Thron gesetzt hast und regierst. Und danke, dass wir wissen dürfen, du wirst alles genauso ausführen, wie du es geplant hast. Und dein Plan ist genial. Auch wenn wir es jetzt nicht sehen, nicht verstehen, wir dürfen wissen, dein Plan ist genial. Und wir freuen uns darauf, wenn du dieses Bild mal drehst. Und wir wollen die Freude der Jünger übernehmen und uns darüber freuen, wie du regierst, wie du bei dem Vater für uns eintrittst, und wollen uns darauf freuen, wie du wiederkommst, wie wir dir einmal gegenüberstehen werden und dir begegnen werden. Ja, vielen, vielen Dank dafür, dass du uns das jetzt schon in deinem Wort so mitgeteilt hast. Und ich möchte dir jetzt die Kleingruppenzeit hinlegen, dass wir da einfach gut ins Gespräch kommen, dass wir eine gesegnete Zeit haben und dass du die Kleingruppen jetzt segnest. Amen.